Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Dass die Welt sich mit der Digitalisierung dramatisch verändert, das hat sich hinlänglich rumgesprochen. Die Berliner Autorin Sina Kamala-Kaufmann, die dekliniert in ihrem ersten Erzählungsband durch, wie die Zukunft in wenigen Jahren aussehen könnte. Lakonisch, hyperrealistisch, grotesk, helle Materie heißt das Debüt. Herzlich willkommen im Kompressor, Sina Kamala-Kaufmann.
Hallo.
Der Untertitel verspricht nah fantastische Erzählungen. Das ist ein völlig neues Genre. Was ist damit gemeint?
Es geht um eine fantastische Nähe zur Realität, könnte man vielleicht sagen. Oder ich glaube, der Begriff, da hat man schon direkt Assoziationen, was man dann auch bekommt.
Das sind eben hier in diesem Band lauter kleine Erzählungen, im Grunde verblüffende Skizzen, Gedankenspiele, durchaus auch nach dem Motto, was wäre eigentlich gewesen, wenn? Und in dem Zusammenhang fand ich sehr, sehr hübsch diese Überlegung. Mark Zuckerberg und Bill Gates, also der Facebook-Chef und der Microsoft-Chef, treffen sich im Jahr 2006, um einen völlig neuen Kurs zu vereinbaren. Und zwar wird Facebook im Grunde gemeinnützig. Wie hätte das laufen können?
Wir haben das ja alle auch mitbekommen, nah dran. Facebook ist ja noch nicht so alt. Und es war immer eine Frage, wie das Geschäftsmodell von Facebook sein würde. War lange eine Frage. Und natürlich auch die Wachstumsbedingungen. Als Unternehmer will man vielleicht schnell wachsen und alle seine Ideen in die Tat umsetzen. Aber durchaus hat Kapital ja eigene Logiken und andere Organisationen andere Logiken. Was zum Beispiel die Frage gewesen wäre, wenn ein alter und weiser Bill Gates sich den Mark Zuckerberg zur Brust genommen hätte und gesagt hätte, Moment, jetzt mal einen Schritt zurück und lass mal schauen, wie wir deine Innovation jetzt wirklich gewinnbringend einarbeiten. In dem Fall ist es so, dass Facebook dann, auch wenn das ein bisschen was vorwegnimmt aus der Geschichte, tatsächlich dann fusioniert wird in gewisser Form mit den Vereinten Nationen. Und dort dann ganz, ganz, ganz neue Anwendungen oder quasi eine andere soziale Infrastruktur entsteht.
Ja, und wirklich die Welt verbessert, wirklich mithilft, die Welt zu demokratisieren und zu einem gerechteren Ort zu machen. Also Sie nennen das so schön, weltverstaatlicht zu werden. Das hat mir sehr gefallen. Lassen Sie uns kurz über sich selbst reden. Sie sind Jahrgang 85, haben viele verschiedene Sachen ausprobiert und gelernt. Sie haben Philosophie, Politik, öffentliches Recht studiert, eine Tanzausbildung gemacht, auch mal eine Weile investigativ und ohne Geld als Baum gelebt. Wie kam das und vor allem, wie war das?
Das kam so, dass Klimawandel wissen wir alle und Bäume schienen mir plötzlich sehr weise, während wir reden, ganz viel rumplappern und dabei in wesentlich Sauerstoff verbrauchen und so viel Quatsch machen, schienen mir Bäume doch ganz, ganz...
Ein gutes Role Model.
Stehen wir brav an einer Stelle, reden nicht und produzieren dabei noch Sauerstoff. Das fand ich sehr bewundernswert. Und dann habe ich mir überlegt, ja, war ich eine Woche grün, ganz grün angemalt von einem Berliner Künstler und habe nichts gegessen und nicht gesprochen und Baumsamen verteilt. Getrunken habe ich schon. Das war eine sehr intensive Erfahrung. Auch anders noch, also auch fordernder, als ich so vermutet hatte in so einem gewissen Überschwang von, das ist ja schön. Weil es ist, wenn man grün ist und es ist irgendwie schönes Wetter, dann gehen die Leute davon aus, man ist jetzt vielleicht so ein Marketing-Gag.
Oder so ein Werbebanner für irgendwas, ja.
Und wenn man das dann aber nicht ist, dann ist schon so ein Irritationsmoment. Und dieses, wie man sich auch abwendet, nur weil jemand jetzt da grün ist und nicht irgendwie die normale Hautfarbe hat, ne? Und natürlich auch nicht sprechen zu können und das auch gar nicht erklären zu können, war noch eine zusätzliche Herausforderung.
Hatten Sie so eine Art Infoblatt dabei?
So, ja, so kleine Zettel für die Karten, damit die, weil ich habe ja Baumsamen verteilt. Ich habe dann auch irgendwie ausgerechnet, dass wir nur 7 Bäume pro Bundesbürger pflanzen müssten, um unseren CO2-Haushalt auszugleichen. Ja, doch, das war, und es hat aber auch Leute berührt im Anschluss. Das habe ich ja teilweise erst viele Jahre später erfahren, weil es ja schon so eine Art von auch in sich bekehren ist und erstmal dann nochmal das ernst nehmen, mit was wir da konfrontiert sind, so im Alltäglichen. Und somit war das ja wie so ein Experiment für mich selber, einmal Baum sein. Ich hatte auch gedacht, man könnte jetzt so eine Bewegung daraus machen und alle opten out aus der Menschheit und werden Baum.
Hat nicht ganz geklappt, aber Sie haben dann auch ganz schnöde Geld verdienen müssen. Unter anderem waren Sie bei Deutschlands größtem Gaming-Produzenten hier in Berlin und da fand ich interessant, Ihre Hauptkunden waren gerade nicht irgendwelche heranwachsenden Zocker, sondern die Hauptzielgruppe. Das waren eher mittelalte Damen, die sich ihre Zeit in der U-Bahn so mit Handyspielchen verkürzen. Also ein eigentlich interessantes Phänomen. Die würden sich ja selbst wahrscheinlich so auch gar nicht als Spielerinnen bezeichnen. Aber das zeigt vielleicht doch, welchen Platz das Spielen in unserer durchgetakteten, durchrationalisierten Welt so ganz klammheimlich sich doch gesucht hat, oder?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tiefer Antrieb auch zu spielen. Und alles, was man sich auch selber irgendwie spielerisch macht, bekommt ja eine andere Leichtigkeit. Und es kann gut sein, dass diese Leichtigkeit oft im Alltag vielleicht verloren geht und dann Ausweichbereiche sich geschaffen werden. Aber Spielen an sich ist ein unglaubliches Phänomen. Und natürlich wird es oft nicht so wahrgenommen in den Feuilletons oder nicht so berücksichtigt. Aber wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, dann ist das definitiv nicht nur die klassische Gamer-Zielgruppe, die man so kennt, sondern dann sind es ganz, ganz viel diese sogenannten Casual Games, wie man sagt. Dieses klassische Bild der Hausfrau zwischen 38 und Mitte 50 ist eine ganz große Zielgruppe. Und auch da hat man natürlich innerhalb des Spiels ist der Antrieb, es ist halt, dass man das freiwillig macht. Man macht das einfach, weil es Spaß macht. Ja. Und man hat natürlich auch eine geschlossene Welt, in der alles gut ist und in der ich über Fortschritte, eine abgegrenzte Welt, in der ich quasi mein Ding machen kann und dann kriege ich Punkte und dann erreiche ich ein neues Level und ich kann mich irgendwie messen. Und das neue Phänomen war ja zwar eingebettet in eine soziale Infrastruktur, nämlich in Facebook. Das heißt, man hat wirklich miteinander gespielt.
Okay.
Also das ist ja sicher auch vielleicht in einer gewissen Weise das, was wir bei Instagram oder Facebook überhaupt in den sozialen Netzwerken auch tun. In einer gewissen Weise spielen wir ja das Soziale auch nach. Das ist ja eine Repräsentation von ganz vielen anderen sozialen Dingen, die so zwischen uns ablaufen, die dort abgebildet sind.
Wie sich Spiel und Realität durchdringen, das ist auch Thema Ihrer nahfantastischen Erzählung, in der sich junge Leute im Grunde als lebende Spielfigur eines solventen Menschen anbieten. Das ist hier in diesem Fall eine junge Frau, die erleben wir, wie sie mit ihrem Chef zu Jobverhandlungen im Grunde im Café sitzt. Und sie bekommt die ganze Zeit Regieanweisungen auf ihr Handy von ihrem echten Chef, von ihrem Besitzer, wenn man so will, ihrem Chef aus Japan, den sie noch nie gesehen hat, der ihr aber genauso fliert, was jetzt zu tun ist, um erfolgreich zu sein in dieser Verhandlung. Also inklusive genaue Taktik à la, so jetzt frag ihn mal nach seiner Frau, wie es der geht, bis hin zu, jetzt halt mal die Klappe, jetzt lass ihn mal kommen. Also sie, diese junge Frau, ist wirklich seine virtuelle Schachfigur und in ihrer Versuchsanordnung ist das so, dass die Reichen dieser Welt dieses Spiel wirklich gegeneinander spielen, also ihre Kandidaten da so laufen haben weltweit und das eigentlich längst beliebter ist als zum Beispiel Netflix gucken. Fand ich eine irre Versuchsanordnung. Halten Sie sowas für nah fantastisch bald möglich?
Ob ich das für möglich halte?
Oder anders gefragt, also es gibt ja ganz, ganz viele Modelle. Es gibt positive Auswirkungen, negative Auswirkungen. Also Sie beschreiben da, wie Städte gegeneinander in so eine Art Energiespar-Contest treten und dafür nachts die Straßenbeleuchtung abstellen. Sie beschreiben Menschen, die zu so Selbstoptimierungsseminaren rennen, Antiprokrastinationszirkeln, Rebirthing-Fachleute und Urschlammkuren, um auch sich selbst zu bessern. Nur glücklicher scheinen diese Menschen in diesen nahfantastischen Erzählungen nicht zu werden, oder täuscht das?
Ist vielleicht zur melancholischen Erbauung gedacht. Aber warum müssen wir denn immer glücklicher werden? Vielleicht ist das ein Antrieb, der auch unter Umständen auch ein wenig blind macht für andere Aspekte. Glücklicher. Ich glaube, es geht viel um Gemeinschaft auch und wie ist Gemeinschaft möglich. Das individuelle Glück, das ist auch mal eine andere Frage auch. Aber ich glaube, es geht sicherlich um wie ist man in dieser Welt denn zusammen glücklich und was sind da Formen, wie wir da Wege finden können. Da sind so kleine Versuchsaufbauten und Experimente, wie könnte das denn aussehen und auch wo bewegen wir uns da zusammen eigentlich hin, ohne dass wir es manchmal merken. Dem versuche ich danach zu spüren in den Erzählungen.
Sina Kamala Kaufmanns kleines Erzählungsbändchen heißt Helle Materie, ist im Mikrotext Verlag erschienen. 176 Seiten kosten 14,99 Euro. Das E-Book kostet 6,99 Euro. Und ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Danke.